Worte der Bibel sagen uns, wie Gott uns sieht. Und das begründet unseren Glauben. Denn Gott sieht uns an mit großer Liebe. Das weckt in uns die Liebe zu Gott und das ist Glauben. Die Worte der Bibel sagen uns aber auch, wie Gott die Welt sieht. Und es hilft uns, Ereignisse und Tatsachen dieser Welt so zu verstehen, wie Gott sie verstanden haben will. Darauf will ich heute Abend eingehen. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich auch Themen anschneide, die nicht unbedingt einen erbaulichen Charakter haben. Helga hat mich gebeten, diese Bemerkung zu machen, sozusagen als Vorwarnung für das, was kommt. Also, ich will etwas sagen über Ereignisse. Nicht bei uns persönlich, sondern über Ereignisse. Auf welches Ereignis möchte ich eingehen? Ihr werdet es nicht erraten. Auf die Wahl zum Deutschen Bundestag im September. Die nächsten Wochen und Monate werden geprägt sein durch den Wettbewerb der Parteien um eine Mehrheit im neuen Bundestag und damit um das Recht, die Politik in unserem Land bestimmen zu können. Es geht also um eine Entscheidung über die Machtverhältnisse in unserem Land. Wem verschaffen wir als Wähler und Wählerinnen die Macht, das Leben in Deutschland zu gestalten, dadurch, dass Gesetze beschlossen werden, Gesetze, die für uns alle verbindlich sind und die auch unsere Werte beeinflussen, Werte, an denen sich viele orientieren. Natürlich werden Gesetze auch gemacht, weil sich die Parlamentarier leiten lassen von bestimmten Werten. Aber die Gesetze, die beschlossen werden, formen, beeinflussen auch die Werte. Steuergesetze und Sozialgesetze beispielsweise haben Einfluss auf das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Und Gesetze, die den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens betreffen, das Gesetz über die Sterbehilfe beispielsweise, solche Gesetze beeinflussen den Wert der persönlichen Selbstbestimmung. Das ist das Thema jetzt bei dieser ganzen Rechtsprechung und der Gesetzgebung über die Sterbehilfe. Also mit der Wahl zum Bundestag entscheiden wir darüber, wie die Machtverhältnisse zur Gestaltung unseres gemeinsamen Lebens aussehen. Nun werden wir natürlich nicht erwarten können, dass uns die Bibel konkrete Hinweise gibt über unsere Wahlentscheidung im September. Aber die Heilige Schrift sagt uns etwas über den Stellenwert von Macht, auch von politischer Macht. Und das hilft uns, politische Ereignisse, wie eben auch die Wahl zum Bundestag, so zu verstehen, wie Gott sie verstanden haben will. Worte zum Stellenwert von irdischer Macht finden wir in der Bibel und finden wir vor allem im Brief, den Schüler des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben haben. Dieser Brief, der Kolosserbrief, enthält im zweiten Kapitel einige Worte darüber, wer die Macht in unserer Welt in der Hand hat, letztlich in der Hand hat. Aber dieses zweite Kapitel im Kolosserbrief beginnt zunächst mit einem Bekenntnis zu Jesus als dem Bild des unsichtbaren Gottes. Wir lesen hier, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. In Jesus sehen wir also, wer Gott ist. Jesus ist wesensgleich mit dem Schöpfer des Alls. Gott ist für uns sichtbar im Leben und in den Worten von Jesus, in seinem Kreuzestod und in seiner Auferstehung. In Jesus haben wir ein konkretes Bild von Gott vor uns. Das ist der Kern des christlichen Bekenntnisses. Und weil in Jesus das Wesen Gottes sichtbar ist, kann das christliche Bekenntnis auch lauten, durch Jesus wurde alles geschaffen, was es gibt. Durch seinen Willen hat alles Bestand, ob wir es sehen oder nicht. In ihm ist alles geschaffen, so heißt es hier. Alles. Und das heißt auch, und so geht es weiter in diesem Text aus dem Kolosserbrief, alles. Auch Throne, Majestäten, Machthaber und Gebieter. Alle Dinge sind mit seiner Hilfe und auf ihn hin geschaffen. Das sind Worte, die einen Bezug haben zur politischen Macht. Und damit bin ich bei meinem Thema. Es gibt keine politische Macht, wenn Jesus Christus sie nicht gewollt hätte. Ein sehr bekanntes Wort aus dem Römerbrief des Apostel Paulus sagt das ebenso. In Römer 13 lesen wir im ersten Vers, es gibt keine staatliche Macht, wenn Gott und damit Jesus sie nicht gewollt hätte. Ohne den Willen von Jesus gäbe es keine Wahl zum Deutschen Bundestag. Durch ihn ist alles geschaffen und hat alles seinen Bestand. Nicht nur durch ihn, sondern auch auf ihn hin. Und das verstehe ich so, welchen Sinn eine politische Macht hat, was ihre Aufgaben und was die Bedeutung politischer Macht sind, das können wir nur richtig verstehen, wenn wir uns die Sichtweise von Jesus zu eigen machen. Seine Worte sind wie ein Scheinwerfer, in dessen Lichtkegel wir sehen, worauf es ankommt, bei der Entstehung und bei der Ausübung von politischer Macht. Was heißt das nun ganz praktisch? Diese Frage ist spätestens jetzt fällig, nachdem ich zunächst etwas lehrhaft von Christus als dem Mitschöpfer des Universums gesprochen habe. Was heißt es also ganz praktisch, dass wir den Willen von Christus auch darin sehen können, dass es eine Wahl zum Deutschen Bundestag gibt und dass wir die Aufgabe des Bundestages, überhaupt die Aufgabe der politischen Macht, seine Bedeutung nur dann richtig verstehen können, wenn wir die Blickrichtung von Jesus einnehmen. Vier Punkte sind mir dazu eingefallen, das ist wenig, man könnte sehr viel dazu sagen, aber ich will ja keine Vorlesung halten. Ich möchte folgende vier Punkte erwähnen. Erstens, wir können Jesus dafür dankbar sein, dass wir mit unserer Wahlstimme über die Machtverhältnisse in unserem Land mitbestimmen können. Wir sind nicht der Macht von Herrschern ausgeliefert, die sich über den Willen der Bevölkerungsmehrheit hinwegsetzen. Für die Möglichkeiten eines demokratischen Systems, das rechtlich geordnet ist, können wir dankbar sein. Wir haben es Jesus zu verdanken. Und das heißt, wir sollten wählen gehen. Wir sollten nicht durch unser Desinteresse und durch unsere Verweigerung etwas missachten, was Gott durch Jesus zu unserem Wohl geschaffen hat. Und ich möchte es zugespitzt so sagen, das Wahlrecht ausüben ist Christenpflicht. Und das gilt, auch wenn uns die vielen Schwächen unseres demokratischen Systems bewusst sind. Die Meinung der Wähler und Wählerinnen kann manipuliert werden. Die Mehrheitsmeinung zählt und wer etwas anderes will, muss sich eben fügen. Auch das gehört zum demokratischen System. Die Mehrheit kann sich auch irren und erst recht können sich diejenigen irren, die Politik betreiben und sich auf die Mehrheit der Wähler berufen. Das System, das wir haben, das System einer repräsentativen demokratischen Willensbildung, ist eben nicht vollkommen, aber es ist immer noch besser als alle anderen verfügbaren Systeme der Bildung und der Einhegung von politischer Macht. Und deshalb wählen gehen. Eine Christenpflicht. Die Schwächen unseres demokratischen Systems bringen mich aber zu einem zweiten Punkt. Barmherzig umgehen mit den Fehlern anderer, eben auch der Politiker. Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist ein zentraler Satz der neutestamentlichen Botschaft. Politiker können sich irren, wir alle können uns irren. Und wenn Politiker sich irren, sollte das auch offen zur Sprache gebracht werden. Aber so, dass niemand persönlich geschmäht, verachtet und abgeurteilt wird. Spahn, der Gesundheitsminister, hat vor einiger Zeit gesagt, wir werden uns noch viel gegenseitig vergeben müssen, wenn alle Folgen unserer Entscheidungen sichtbar geworden sind. Und er hat Entscheidungen getroffen, die sicher falsch waren. Es wird jetzt schon sichtbar und vielleicht später erst recht. Aber wir sollen barmherzig mit ihm sein und mit allen, die politische Entscheidungen treffen. Barmherzigkeit schließt Kritik nicht aus. Aber Sie verzichtet auf eine selbstgerechte Politik nach dem schönen und einprägsamen Worten des Neuen Testamentes. Sollten wir immer an den Balken im eigenen Auge denken, wenn wir den Balken in den Augen der anderen sehen. Also, wir sollten verzichten auf Selbstgerechtigkeit. Und wir sollten einen ätzenden und vernichtenden Tonfall unserer Kritik vermeiden. Barmherzig sein im Urteil über diejenigen, die politische Entscheidungen treffen. Darum geht es also. Das ist die Sichtweise von Jesus. Und sie soll uns auch in unserem politischen Urteil leiten. Und die Sichtweise von Jesus ist Barmherzigkeit. Ein dritter Punkt, konstruktiv mithelfen, dass politische Macht so ausgeübt wird, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit zusammenleben können. Dazu braucht man eine Ordnung. Eine Ordnung, die jedem das Recht zur freien Entfaltung seiner eigenen schöpfungsgemäßen Fähigkeiten gibt, aber auch eine Ordnung, die diese eigenen Freiheiten dort begrenzt, wo die gleiche Freiheit der anderen berührt wird. Eine Ordnung dieser Art muss durchgesetzt werden. Sie muss begrenzt werden können. Und Freiheit braucht immer Grenzen, wenn sie nicht in einem Chaos ausarten soll. Gott will Ordnung und nicht ein Chaos, ein Tohuwabohu. Das ist das Wort für Chaos in der Schöpfungsgeschichte. Gott will Ordnung, nicht das Chaos. Die rechtliche Ordnung unseres Staates können wir deshalb in den Augen von Jesus sehen. Und deshalb gilt es auch, diese Ordnung zu respektieren. Sie nicht gedankenlos oder sogar willentlich verletzen. Damit würde ich meine eigenen Freiheitsrechte vielleicht sehr exzessiv in Anspruch nehmen, aber die Freiheiten der anderen mit Füßen treten. Dazu ganz praktisch. Wie konsequent halte ich die Beschränkungen ein, die uns in der Corona-Krise die Inhaber der politischen Macht auferlegt haben, die Regierung also auferlegt hat? Wir, das heißt die demokratische Mehrheit, wir sind es schließlich, die wir der Regierung zu dieser Macht verholfen haben, der Macht Beschränkungen zu verhängen. Es sind Beschränkungen, die zum Wohl aller erlassen wurden und die auch auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft worden sind vom Verfassungsgericht. Handeln Christen wirklich im Sinne von Jesus, wenn sie die persönlichen Freiheitsbeschränkungen der Corona-Politik willentlich durchbrechen? Handeln Christen wirklich im Sinne von Jesus, wenn sie beispielsweise mit einem Kruzifix in der Hand auf einer Demonstration der sogenannten Querdenker mitmarschieren? Handeln sie im Sinne von Jesus? Ich habe meine großen Zweifel. Unsere Gesundheitspolitiker haben ihre Macht, die Macht auch diese Beschränkungen, mit denen wir leben müssen, nicht von ungefähr. Sie hätten sie nicht, wenn Jesus es nicht so gewollt hätte. Es ist deswegen auch im Sinne von Jesus, wenn wir respektieren, was beschlossen worden ist zur Beschränkung unserer Freiheitsrechte in dieser Krise. Das gilt, falls es nicht ernsthafte Gründe dafür geben könnte, dass die Beschlüsse der politisch Mächtigen nicht mit Gottes Willen in Einklang stehen. Dann allerdings wäre ein Widerstand gegen staatliche Gewalt unter Berufung auf Gottes Willen angebracht. Aber das ist eine Grenzsituation, in der wir uns glücklicherweise nicht befinden. Wir leben nicht in einer antichristlichen Diktatur, was zur Zeit der NS-Herrschaft angebracht und geradezu geboten war, nämlich die Missachtung bestimmter Gesetze, der sogenannten Rassengesetze zum Beispiel, das kann nicht das Vorbild für heute sein. Also Regeln einhalten, die von denen erlassen worden sind, die politische Macht besitzen. Wir können uns nicht darauf berufen, dass sie diese Macht gegen den Willen Gottes ausüben. Die von ihnen beschlossenen Regeln dienen dem Wohl aller Menschen. Aller Menschen? Das ist nun leider nicht immer der Fall. Was die politischen Machthaber im Einzelnen beschließen, dient möglicherweise nicht dem Wohl aller oder es dient einem menschlichen Wohl, das im Widerspruch zu Gottes Willen steht. Was von unseren Regierenden als Wohlstand definiert wird, ist möglicherweise nicht genau das, was Gott unter Wohlstand versteht. Dann sind wir herausgefordert, im Rahmen unserer demokratischen Rechte zu einer Politik beizutragen, die wir im Blick auf Gottes Willen gutheißen können. Das ist nicht nur durch die Ausübung unseres Wahlrechts möglich, sondern auch durch die Mitarbeit in allen Initiativen, die Einfluss auf das politische Geschehen haben. Mitarbeit in Parteien beispielsweise, aber auch Mitarbeit in vielen sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen. Beispiel Mitarbeit in einer Initiative zu Umwelt- und Naturschutz. Mechthild und Andreas haben in diesem Sinne mitgearbeitet an einer Kampagne zur Erhaltung des sogenannten Dragonerangels in Wehende. Es gibt viele Beispiele dieser Art. Also mitarbeiten, mitgestalten. Man kann Einfluss ausüben auf die Politik durch die Ausübung des Wahlrechts, aber auch natürlich auf viele andere Möglichkeiten. Eben auch Möglichkeiten, in denen wir die praktische Politik mit beeinflussen, auch wenn es nur ganz bescheiden im Privaten oder im Rahmen von Vereinen möglich ist. Als Christen sind wir aber auch herausgefordert, für die Inhaber der politischen Macht zu beten. Und das ist mein vierter Punkt. Der Brief an Timotheus sagt es sehr deutlich. Ich lese hier im ersten Timotheusbrief im zweiten Kapitel, im zweiten Vers, dort heißt es, für alle Menschen sollt ihr bitten, beten, flehen und Gott danken, betet für die Könige und alle, die Macht und Verantwortung haben, dass unser Leben in eine Friedenszeit fallen möge, in der wir frei sind von Angst und keiner uns verbietet, an Gott zu glauben und ihn allein anzubeten. Betet, betet für die Könige und alle politischen Machthaber. Was sie denken, was sie bereden und was sie beschließen, liegt nicht außerhalb von Gottes Macht. Und es liegt auch nicht außerhalb vom Machtbereich von Gottes Geist. Und deshalb können wir dafür beten, dass Gottes Geist die Beschlüsse der politischen Mächtigen lenkt. Wir können dafür beten, dass sie erkennen, was zum Wohl aller, dem Wohl aller dient. Und nicht nur den Interessen einzelner Interessengruppen, wie zum Beispiel der Autobesitzer oder der Banken oder irgendeiner anderen Interessengruppe. Wir können dafür beten, dass die politisch Mächtigen erkennen, was dem Wohl aller dient, dem wohlverstandenen Wohl aller. Und beten können wir beispielsweise auch dafür, dass die Außenpolitik unseres Landes nicht nur Sicherheitsinteressen verfolgt, sondern auch den Schutz von Menschen anstrebt, die in schwerer Not leben und deren Freiheitsrechte extrem bedroht sind. Das sind nun einige Gedanken zur christlichen Sicht auf die Strukturen politischer Macht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel zugemutet. Auch die politischen Mächte sind auf Jesus Christus hin geschaffen. So sagt uns dieser Text im Kolosserbrief. Die politischen Mächte sind darauf angelegt, den Willen Gottes zu erfüllen. Das können sie nur, wenn sie vom Geist Gottes gelenkt werden. Und dafür können wir und sollen wir beten. Und wir können und sollen auch dazu beitragen, dass die staatliche Ordnung respektiert wird, dass barmherzig über Politiker geurteilt wird und dass unser demokratisches System durch die Mitarbeit in allen politischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Leben gefüllt wird. Wir können dieses Leben aus unserer Verantwortung und auch aus unserem Verständnis als Christen mitgestalten. Um die Leitung durch Gottes Geist können wir natürlich auch selber bitten, wenn wir zur Wahl gehen und unsere Stimme abgeben. Gott, lass uns in deinem Sinne abstimmen. Denn der ganze Bereich des Politischen steht nicht außerhalb des Machtbereichs von Jesus. Durch ihn und auf ihn hin sind auch die Machtstrukturen geschaffen, mit denen wir es zu tun haben. Und das gibt uns eine Hoffnung, die alle politischen Machenschaften übersteigt. Ich möchte zurückkommen auf einige Verse, die wir am Anfang gesungen haben, einige Liedverse. Das war nicht abgesprochen, aber das passt sehr gut. Wir haben davon gesungen, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Du bist unser König. Du sitzt auf dem Thron. Und dann, Jesus, du bist König. In einer Welt voll Dunkelheit strahlt dein Licht in die Finsternis. Jesus, du bist König. Wie in jedes Reich dieser Welt vergeht, bleibt dein Thron, der ewig steht. Jesus, so könnte sagen, du bist der Herr, den wir verehren, mehr als jede menschliche Größe und Macht. Dein Licht strahlt in die Finsternis, auch in die Finsternis der politischen Abgründe. Und das gibt uns eine Hoffnung, die weiter reicht als jede politische Macht. Amen.